die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, ich lade Sie ein, schon jetzt die Nummer 704 des Gesangbuchs aufzuschlagen. Wir werden während der Predigt dreimal das Tessé-Lied »Meine Hoffnung« und »Meine Freude«, »Meine Stärke«, »Mein Licht«, »Christus«, »Meine Zuversicht«, »Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht« singen. Das, was Sie gerade erleben, macht betroffen, stumm und nachdenklich. Wir möchten unsere Gedanken sammeln und auf Gottes Wort hören. Ich lese den Predigttext aus dem 8. Kapitel des Markus-Evangeliums. Und Jesus fing an, seine Jünger zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Neues Sehen lernen. So könnte man die Absicht des größeren Abschnitts des Markus-Evangeliums, zu dem auch unser Predigttext gehört, überschreiben. Neues Sehen lernen, also etwas anderes als bisher zu sehen, das fällt uns oft schwer und geschieht manchmal nur, wenn etwas wirklich Überraschendes passiert. Wenn wir in einer Täuschung gefangen sind, dann hilft nur die Enttäuschung. Wenn man enttäuscht wird, irritiert das, es tut weh, aber dann sehen wir die Realität. Seit wenigen Tagen ist Krieg in Europa. Etwas, das ich mir in dieser Größenordnung nicht hätte vorstellen können. Und noch weniger konnte ich mir vorstellen, wie schnell sich das alles entwickelt hat. Ich selber bin ja in Deutschland nahe an der ehemaligen Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland, gerade noch im Westen aufgewachsen. In meiner ganzen Kindheit und Jugend war diese Spannung zu spüren. Viel Militär war bei uns in der Stadt stationiert. Ein amerikanisches Fort mit vielen amerikanischen Soldaten und ganz in der Nähe auch noch deutscher Grenzschutz. Im Falle eines Einmarsches von ostdeutschem oder gar russischem Militär wäre meine Heimatstadt in wenigen Minuten umkämpft gewesen. Und als ich in der Oberstufe war, da wurden sogar amerikanische Geheimpläne veröffentlicht, wie genau bei uns der Krieg dann ausgesehen hätte. Wie befreiend und entlastend war es dann, als völlig unerwartet die DDR sich dem Westen öffnete, Deutschland wiedervereinigt wurde und auch der Ostblock sich öffnete. Perestroika und Glasnost waren die Schlagworte. Der Prozess des Umbaus, der Umgestaltung des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Systems der Sowjetunion hatte damals begonnen. Dafür stand Perestroika. Mit Glasnost wurde Offenheit und Transparenz verbunden, eine beginnende Meinungs- und Pressefreiheit und sogar eine Art Demokratisierung. Was für eine Entspannung und Erleichterung damals für uns persönlich, aber vor allem auch politisch für Europa und die Welt. Allzu gerne habe ich geglaubt, dass das Denken in Blöcken, in Ost und West und die Hochrüstung, die wir vor der Haustüre hatten, vorbei ist und der Vergangenheit angehört. Der Osten konnte bereist werden, neue Freundschaften entstanden. Den Einmarsch russischer Truppen, den wir damals befürchtet hatten, muss nun die Ukraine erleben. Eigentlich ein Brudervolk, ganz eng verbunden mit Russland. Es wird geschossen, Menschen fliehen und sterben. Nun hat sich die Weltordnung tragisch und dramatisch geändert. Und ich befürchte, es wird kein Zurück geben. Kein Zurück, als wäre der Angriff auf die Ukraine nicht geschehen. Die Enttäuschung ist schmerzhaft. Wie wird sich jetzt die Politik auf Dauer verändern müssen? Die Abschreckung gegen Russland? Und wie die wirtschaftlichen Verbindungen? Der Evangelist Markus will in seinem Evangelium uns Lesern heute und damals die Realität vor Augen führen. Jesus nachzufolgen heißt, Jesus in seinem Leiden nachzufolgen. Dreimal kündigt Jesus an, dass er viel leiden und sogar getötet werden wird. In drei aufeinanderfolgenden Kapiteln, Kapitel 8, 9 und 10. Die Jünger und gerade Petrus können das nicht begreifen. Petrus, der gerade erst die Erkenntnis hatte, dass Jesus der Christus, der verheißene Messias ist, kann damit nun gar nichts anfangen. Er nimmt Jesus beiseite und fing an, ihm zu wehren, so schreibt es der Evangelist Markus. Für die Jünger war kaum vorstellbar, was Jesus ihnen erzählte. Sie setzten all ihre Hoffnung in Jesus. Und bestimmt hatten einige der Jünger auch eine politische Hoffnung in der Hinsicht, dass Jesus Israel von den Römern befreien würde. Und nun bereitet sie Jesus darauf vor, dass er nicht nur viel leiden, sondern sogar getötet werde. Wie schmerzhaft muss diese Enttäuschung sein? Wie unbegreiflich, wenn Jesus davon spricht, dass er sterben wird und dass die Jünger gleichwohl ihre Hoffnung auf Christus setzen sollen. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Lassen Sie uns nun dieses Lied aus Tesi singen. Der Evangelist Markus umrahmt die drei Ankündigungen, dass Jesus leiden und getötet werden wird, mit zwei Wundergeschichten, in denen Blinde geheilt werden. Besonders eindrücklich finde ich die Wundergeschichte, in der der blinde Bettler Bartimäus geheilt wird. Er sitzt am Wegrand und bettelt, um zu überleben. Als Jesus kommt, ruft er: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Als die Menge ihn zum Schweigen bringen will, ruft er noch lauter: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus wendet sich ihm zu und heilt ihn. Dein Glaube hat dir geholfen, so heißt es dort. Sofort wurde Bartimäus sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, wo Jesus gekreuzigt wurde. So macht es der Evangelist Markus seinen Lesern deutlich. Wer Jesus erkennt, der sehen kann, wer Jesus ist, der sieht, dass Jesus leiden und gekreuzigt werden wird. Wer diesem Jesus nachfolgen will, der muss damit rechnen, dass auch er deswegen leiden muss. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wenn wir so Jesus nachfolgen, will er unsere Stärke, unsere Freude, unser Licht sein. Lasst uns das Lied noch einmal singen. Der Evangelist Markus kündigt an, dass Jesus leiden wird, dass er getötet werden wird und auch, dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Die Ostkirchen, also grob gesagt die Kirchen in der östlichen Hälfte der Welt, werden als orthodoxe Kirchen bezeichnet. Also zum Beispiel die griechisch-orthodoxe Kirche, die russisch-orthodoxe Kirche und die ukrainisch-orthodoxe Kirche. Und wenn man in eine orthodoxe Kirche geht, dann fallen einem gleich besondere Bilder auf. Die Ikonen, so werden sie genannt. Sie werden als Symbole wahrgenommen, als Fenster zur Welt Gottes, denen allerhöchster Respekt entgegengebracht wird. Orthodoxe Ikonenmaler stellen Gott, Jesus Christus, die Jungfrau Maria oder auch Heilige nicht wirklich dar. Ihre Werke verstehen sie als Symbole, wie wenn man in Gottes Welt hineinblickt. Und so haben solche Ikonen, solche Bilder für die Spiritualität der Menschen eine sehr große Bedeutung. Dies ist eine typische Ikone, die eine große Bedeutung für die Ostkirche hat. Das Original befindet sich in Russland, in Moskau, und als Fresko ist sie zu sehen in Kiew in der Wladimir-Kathedrale in der Ukraine. Und diese Ikone möchte Jesus Christus so darstellen, wie ihn die Evangelienschreiber sehen. Man sieht hier außen die goldene Umrahmung und so werden in den Ecken die 4 verschiedenen Evangelien dargestellt. links oben ein Engel als Symbol für das Matthäusevangelium. Auf der Seite sieht man einen Adler. Er steht für das Johannesevangelium. Unten kann man einen Löwen erkennen für das Markus-Evangelium und auf der linken unteren Seite einen Stier für das Lukas-Evangelium. Und der Kreis in der Mitte erinnert mich an ein Auge, wie wenn diese vier Evangelien hineinschauen in Gottes Wirklichkeit und so Jesus Christus zeichnen. Jesus wird dargestellt als der Herrscher des Universums, als der Allherrscher. Und so werden solche Ikonen auch genannt, als Pantokrator-Ikonen. Also der Pantokrator ist derjenige, der nicht nur die Welt beherrscht, sondern der das Weltall beherrscht. Er ist der Herrscher über alles. Und man sieht hier unten die Wolken angedeutet und man sieht die Sterne hier unten, auch hier oben. Und Jesus Christus ist etwas verdeckt mit einem blauen Umhang. Das bedeutet für mich, dass man seine Wirklichkeit eben nicht so einfach sehen kann. Sie ist verdeckt, verborgen. Weil der blaue Umhang, der sieht auf dem blauen Hintergrund so aus, dass man ihn gar nicht gut erkennen kann, weil er sich nur wenig abhebt vom Hintergrund. Und hinter dem blauen Umhang sieht man das rote Gewand von Jesus Christus. Ich denke, es stellt das purpurne Gewand der Könige dar. Er ist der Herrscher. Und besonders wichtig ist der Heiligenschein aus Gold. Darin sind drei griechische Buchstaben draufgeschrieben. Eines hier oben, einer dort und einer dort. Die Buchstaben heißen auf Griechisch Ho-On. Und damit wird dargestellt, Jesus Christus ist das immerwährende Sein. Und so wird auf dem im griechischen Alten Testament Gott selber beschrieben. Also machen die drei Buchstaben machen eindeutig klar, Jesus Christus ist Gott selber. Er ist das ewige Sein. In der linken hält Jesus Christus eine wertvoll verzierte Bibel, die aufgeschlagen ist, Gottes Wort. Und mit der rechten Hand segnet er den Betrachter, den er mit seinen Augen anschaut. Jesus Christus, der Allherrscher, ein typisches Motiv in vielen orthodoxen Kirchen. Ich finde, dies ist eine tröstliche Vorstellung. Was auch immer in der Welt passiert, Jesus Christus hat die Macht. Er wird schließlich alles zum Guten führen und Frieden schaffen. Und dieses Motiv ist auch in sehr vielen großen Kathedralen, sicherlich auch mit dem Gedanken, dass die Herrscher, die in diesen Kathedralen beten, daran erinnert werden sollen, dass nicht sie die Herrscher sind, sondern dass Jesus Christus der ist, der letzten Endes die Welt und das All regiert. Denn diese Ikonen, diese Pantokrator-Ikonen, die gab es auch in vielen Kathedralen, in denen der byzantinische Kaiser war oder der russische Zar. Und auch uns Evangelischen ist eine solche Vorstellung eigentlich ziemlich nahe. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, das in der Schweiz ja nicht die große Bedeutung hat wie in Deutschland, aber auch eine gewisse Bedeutung. Auch dort heißt es, ich glaube an Jesus Christus, also Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Also ich denke, das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Glaubens, dass Gott unsere Welt in Händen hat und dass Gott sein Reich der Liebe und des Friedens verwirklichen wird, auch wenn wir es jetzt noch nicht erkennen können. Diese Vorstellung hat natürlich Risse bekommen. Risse bekommen im Dritten Reich bei der unvorstellbaren Ermordung von 6 Millionen Juden. Und sie hat Risse auch heute, wenn ein Diktator größenwahnsinnig wird und ganze Länder ins Elend stürzt. Und gleichwohl glaube ich, dass beides zusammengehört. Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Er nahm sein Leiden und Tod auf sich für uns. Und er ist auferstanden und regiert. Lassen Sie uns noch einmal singen: Meine Hoffnung und meine Freude. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.